Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Erniedrigte sich. Er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
So, herzlich willkommen. Manu, wir müssen heute das Spiel spielen. Stefan muss Manu wieder einfangen, weil du bist uns ja das letzte Mal gegen Ende der Folge ein bisschen davon galoppiert und hast da schon von Kreuz und Auferstehung und Güte.
Ich konnte
das
nicht ging anders.
Alles ganz schnell, da sind die Pferde mit
die
dir durchgegangen.
Die theologischen Pferde sind mit mir durchgegangen.
Genau. Aber vielleicht lass uns nochmal den Anschluss nehmen an Gandhis Idee, der gesagt hat, ja, ich kann ganz viel anfangen mit diesem Jesus. Mhm. Er ist ein ganz toller Lehrer, ist wahnsinnig opferbereit und ich anerkenne das alles, aber ich kann nichts anfangen mit dieser orthodoxen Lehre der Inkarnation.
Ja.
Und deswegen habe ich jetzt auch diesen Teil gewählt aus dem Philipper-Hymnus, der das ja eigentlich, könnte man sagen, jetzt von der Bibel her auf die Spitze treibt.
Ja. Ja, seine ganz zugespitzte Form des Lobpreises auf Jesus, den erhöhten Christus, den auferstandenen Christus, wahrscheinlich ja als ein Lied ursprünglich überliefert, das in den ersten Gemeinden oder unter den ersten Christen auch gesungen wurde, woran auch deutlich wird, dass eben die ersten Jesus Nachfolger, die ersten Teilhaber dieser Jesusbewegung in Jesus durchaus mehr gesehen haben, als eben nur einen moralisch bewundernswerten Menschen oder einen Weisheitslehrer. Und das versuchen wir jetzt in dieser zweiten Jesus-Folge ein bisschen auszudeutschen.
Ja, genau. Und auch hier muss man vielleicht ein paar Hinweise geben zu dem, was sich auf dem Teller befindet und was wir nicht servieren. Ich glaube, es ist insgesamt so gekommen in der Christentumsgeschichte, in der Dogmengeschichte, dass man natürlich immer wieder versucht hat, den eigenen Glauben, den christlichen Glauben, unter den Bedingungen der jeweiligen philosophischen Systeme und Wahrheitskonzeptionen zu erklären und darzulegen. Und das hat jetzt im Fall des Christentums dazu geführt, dass wir eine riesige ontologische Debatte darüber haben, wie sich das Sein von Jesus Christus mit dem Sein von Gott Vater und dem Sein des Heiligen Geistes irgendwie verbinden lässt, also wie die zueinander stehen und doch eins sind etc. Ganz zuerst wirklich Jahrhunderte, wo es um die Christologie ging, also die Frage, wie verhält sich Gottes Sohn zu Gott dem Vater und wie ist eigentlich die Gottheit von Jesus zu denken. Übrigens keine Spitzfindigkeit, es ging nie darum, jetzt hier irgendwie besonders elaborierte oder tiefsinnige Philosophie zu produzieren, sondern es ging um die ganz einfache Frage, wie kann der Tod am Kreuz von Jesus eine solche Wirkung haben, dass ich in diesem Tod geborgen und gerettet bin? Und da war klar, ja, das geht nur, wenn der eben nicht irgendein Mensch ist, sondern wenn der mit Gott zusammengedacht werden muss, wenn der Gott ist.
Ja, genau. Du bist jetzt aber schon sehr steil eingestiegen von der Begrifflichkeit her. Also Ontologie, das wäre die Lehre vom Sein. Das ist quasi ein Teilgebiet der Philosophie. Und du hast angedeutet, man hat dann versucht, das natürlich auf dem Hintergrund der damaligen Zeit irgendwie zu erklären. Wie findet Gott den Platz in einem Menschen? Wie ist das zu denken? Sind da zwei Personen? Sind da zwei Willen? Sind da zwei Wesenskerne? Und könnte man den Herrn Jesus dann sezieren und würde dann irgendwie göttliche Anteile finden? Oder wie muss man das? Und da hat es jahrhundertelange Diskussionen gegeben, die sich teilweise in unserer Zeit dann auch erledigt haben, weil wir schon alleine die Denkvoraussetzungen von damals einfach nicht mehr teilen.
Ja, und lass uns doch vielleicht jetzt auch gar nicht versuchen, diese Denkvoraussetzungen alle aufzurollen.
Das glaube ich auch.
Das wird langweilig, aber ich versuche es mal mit einer modernen Fassung, wo es um die Trinität geht, also um die Frage, wie Gott der Vater mit Gott dem Sohn und dem Heiligen Geist zusammenhängt, und möchte da mal versuchen, in das einzutauchen, was uns als biblische Vorlage geboten ist, und mal schauen, ob das was austrägt.
Okay.
Wir könnten das Verhältnis dieser drei so bestimmen, dass wir sagen, na ja, was bedeuten die eigentlich für uns als Menschen? Für uns als Menschen, die eine Gotteserfahrung machen. Und dann könnte man ganz grob sagen, ja, also Gott, der Vater, das ist der Offenbarer. Jesus Christus ist die Offenbarung, also der Inhalt, das, was offenbart wird. Und der Heilige Geist, das ist eigentlich die Gegenwart dieser Offenbarung in unserem Leben. Mhm. Das ist das, was dazu führt, dass wir überhaupt etwas von dieser Offenbarung wissen und mitbekommen und verstehen, wenn das so ist. Das wäre so ein Versuch, das wirklich vom Mensch her zu denken. Und jetzt möchte ich aber gerne nochmal versuchen, das Ganze von biblischen Motiven und Bildern her zu denken, weil die sich aber anders als dann die ganzen Debatten, die geführt wurden, viel weniger um Sein drehen, sondern viel stärker um die Beziehung. Wir haben in dieser Folge, wo wir über Gott, den Schöpfer, gesprochen haben und dann auch, als wir über den Menschen gesprochen haben, gesehen, der Mensch hat ja eine ganz bestimmte Funktion erhalten im Schöpfungsgeschehen. Der soll als Ebenbild Gottes hier leben. Und haben da schon kurz ausgeführt, Ebenbild Gottes, das bedeutet eigentlich so viel wie ein Repräsentant Gottes auf der Erde zu sein. Also ein Repräsentant Gottes in der Schöpfung mit einer bestimmten Verantwortung. Und dann gibt's solche Repräsentanten Gottes, die eine ganz herausragende Rolle haben, zum Beispiel Könige, die haben eine ganz herausragende Rolle und eine große Verantwortung, oder Propheten, die zum Teil dann für sich in Anspruch nehmen können, das, was Gott ihnen mitgeteilt hat, jetzt dem ganzen Volk zu sagen. Also es sind dann solche Mittlerfiguren auch. Und dann gibt es Jesus Christus, das wäre jetzt quasi in dieser Folge, der ist eben mehr als jetzt einfach nur ein Stellvertreter mit einer Aufgabe, sondern das ist eigentlich einer, der ganz in dieser Stellvertreterrolle aufgegangen ist. Also der ist ehrlich gesagt nichts anderes mehr als dieser Gott hier auf Erden. Mhm. Wir beide sind das ja nicht immer, und auch die ganz tollen Propheten waren das nicht immer und nicht mal Mose war das immer. Aber von Jesus Christus sagt man, der war das immer.
Ja, und man kann an dieser Stelle vielleicht auch sagen, dass die Bibel als ein Zeugnis oder das Zeugnis der Gotteserfahrung der Menschen und des Nachdenkens über den lebendigen Gott, dass die Bibel hier ganz interessant auch umgeht mit diesem Thema der Gottebenbildlichkeit, das wir beim Menschen in den Folgen zum Menschen ja aufgerollt haben. Also das ist ein Kennzeichen, das sich immer wieder findet, dass innerhalb der Bibel quasi Themen aufgegriffen und neu gefasst, neu interpretiert werden. Und bei der Gottebenbildlichkeit ist das zugespitzt der Fall. Hier wird jetzt diese Idee aufgegriffen, dass der Mensch zum Ebenbild Gottes erschaffen wurde, und wird zugespitzt festgemacht an Jesus Christus, indem es dann heißt, er ist quasi das ultimative Ebenbild Gottes. Er ist die Verkörperung Gottes selbst. Er erfüllt eigentlich eigentlich das, was mit der Erschaffung des Menschen im Ebenbild Gottes von Anfang an gedacht war. Und hier wird jetzt, also im Neuen Testament wird eine alte jüdische Tradition und eine alte jüdische Art, den Menschen zu sehen, wird aufgegriffen und auf Jesus gemünzt.
Genau. Ja. Also so wie früher Könige ihre Stelen aufgestellt haben, um zu zeigen, das ist mein Land, hier regiere ich.
Ja.
Und diese Stele regiert stellvertretend tatsächlich für den König. Also wie eine Ikonografie fast, wenn man so will. Also ein Bild, das wirklich Macht hat, ein Abbild, das wirklich die Repräsentation, das Wesen dieses Königs ist und nicht nur irgendwie eine billige Kopie, die man mal nachgemacht hat, sondern mit der ganzen Autorität ausgestattet.
Ja.
Das wird jetzt auf das Verhältnis von Gott Vater und Jesus als Sohn übertragen.
Ja.
Und ganz prägnant findet sich das in der Fragestunde im Johannesevangelium. Da sind die Jünger um Jesus versammelt und sie haben viele Fragen darüber, wer Jesus ist, wo er hingeht, in welchem Verhältnis er mit Gott steht, etc. Und einer, der da das Fragen auch nicht lassen kann, ist eben Philippus. Und Philippus sagt dann, Herr, zeig uns den Vater und es ist uns genug. Also hey, alles, was wir wissen wollen, ist, zeig uns jetzt diesen Vater.
Also den himmlischen Vater.
Ja, natürlich, also Gott, den Herrn. Den
Vater, ja.
Ja. Und dann sagt Jesus, so lange schon bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, rede ich nicht aus mir. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt es wenigstens um der Werke willen. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Ja, noch größere wird er tun, denn ich gehe zum Vater. Und worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, ich werde es tun. Das ist jetzt eigentlich eine sehr konzise, sehr knappe Formulierung, die dieses Beziehungsverhältnis auf den Punkt bringt. Und vielleicht auch etwas, was uns weiter trägt als jetzt Spekulation über Inkarnation etc. Was bedeutet das? Sondern das Entscheidende, was jetzt hier ausgesagt wird, ist, hey, ich, Jesus, bin im Vater und der Vater ist in mir. Und was ich sage, ist das, was der Vater sagt. Und das, was ich tun will, ist das, was der Vater tut. Also ja, quasi, es gibt keine Differenz zwischen uns beiden.
Ja, und das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist natürlich auch in damaligen Ohren ganz besonders eine Ungeheuerlichkeit, so etwas zu behaupten. Also wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist ein Anspruch. Und das ist ja auch eben der Punkt, weshalb Jesus nach dem Zeugnis des Neuen Testaments eben über diesen Status als Weisheitslehrer hinausgeht und warum man sagen muss, ja, ich verstehe, dass Gandhi damit seine Mühe hat, das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber es ist dann doch so, dass Jesus eben nicht aufgeht in dieser Rolle als Weisheitslehrer, sondern hier einen Anspruch äußert, dem gegenüber man sich eben verhalten muss, den man ablehnen kann oder von dem man sich überzeugen lassen kann. Aber das ist schon etwas sehr, sehr Steiles. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das hat jetzt der Durchschnittsgaliläer oder Judäer nicht gesagt. Also,
ja. Oder, und das ist auch nochmal was anderes als diese messianische Befreierrolle. Oder
ja,
die ja auch erwartet worden ist. Also quasi ein neuer König David, der kommt und unter der Legitimation Gottes regiert. Nein, das ist schon noch mal etwas anderes, wenn man sagt, das, was ich bin, ist er und das, was er ist, bin ich.
Mhm.
Also das ist eine andere Art, das zu denken. Hat aber wahrscheinlich wirklich ganz viel mit diesem Ebenbild überhaupt zu tun.
Ja.
Also mit dieser Idee, dass Gott jetzt stellvertreten wird hier auf Erden. Und das zeigt sich ja auch in ganz vielem, was dann Jesus tut, dieses ständige Hinweisen auf den Vater. Also dieses ständige auf den Vater zeigen. Und da kommt tatsächlich etwas ins Spiel, was jetzt, also wenn er ein Weisheitslehrer war, dann ein sehr verrückter Weisheitslehrer.
Ja, also da ist ein Anspruch quasi mit verbaut, der sich überhaupt nicht von selbst versteht und der auch Anstoß erregt hat. Das ist ja dann natürlich auch der Grund, warum man Jesus auch der Blasphemie oder der Gotteslästerung angeklagt hat, weil er von sich Dinge in Anspruch genommen hat, die eigentlich nur Gott gebühren. Und es gibt dann, das wird ja dann im Neuen Testament auch von in den Briefen, wird das, was Jesus da von sich gegeben hat, wird auch nochmal reflektiert und natürlich theologisch noch einmal verarbeitet. Du bist eingestiegen mit dem Philipperhymnus. Das ist natürlich ein Versuch, eben diesen ganz ungeheuerlichen Anspruch theologisch aufzuholen und nicht nur theologisch, sondern auch als Lob, als Anbetung quasi dann an Gott zurückzuspielen. Und es gibt viele andere Stellen in den neutestamentlichen Briefen, in denen zum Beispiel Paulus Jesus als das Bild des unsichtbaren Gottes versteht, im Kolosserbrief oder auch im Hebräerbrief am Anfang, wenn es heißt, Gott hat als auf ganz viele Weise zu uns geredet durch die Propheten, und jetzt zuletzt in diesen Tagen hat er zu uns geredet durch den Sohn. Er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes und das Ebenbild seines Wesens. Also hier kommt wieder diese Ebenbildlichkeit zum Ausdruck.
Ganz genau. Ja.
Und da wird in ganz verschiedenen Metaphern und Anläufen wird versucht zu sagen, Leute, das, was die Menschen in Jesus gesehen haben, ist Gott selber. Ihnen ist in Jesus Gott selbst begegnet, oder umgekehrt gesagt, Gott hat sein Gesicht in Jesus Christus gezeigt.
Ja, und ich glaube, das ist das Entscheidende, oder? Ja. Dass wir wegkommen von dieser Frage, wie etwas ist, weil Gott eben nicht etwas ist, das wir beschreiben können wie einen Tisch oder einen Menschen, der uns einfach so begegnet, sondern uns darauf einlassen, dass wir Gott halt nicht anders erkennen können als unter menschlichen Bedingungen. Und Gott für uns Menschen, dieser Gott geworden ist, der sich in diesem Menschen gezeigt hat. Das ist eigentlich die christliche Idee in Nutze.
Ja.
Und deswegen ist Jesus eben nicht ein Lehrer einer besonderen Idee, sondern Jesus ist quasi selbst der Weg zur Erkenntnis. Mhm. Und das sich an ihn hängen, sich mit ihm auseinandersetzen, sich an ihn wenden auch, ist der Weg zu Gott und nicht etwas, was den Weg zu Gott beschreibt.
Ja, genau. Das mündet ja dann auch ein in diese Spitzenaussage im Johannesevangelium, wenn Jesus von sich sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Also Jesus sich selbst als Wahrheit bezeichnet, das ist eben mehr als Verkündiger der Wahrheit zu sein. Es ist eine Verkörperung der Wahrheit in Person. Also da geht's auch nicht einfach darum, bestimmte Glaubenssätze als unverrückbar wahr festzuzurren, sondern da geht's darum, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu einer Person zu beschreiben, die eben wahr ist in einem viel existenzielleren Sinne, nicht nur richtig ist, sondern die wahr ist in einem Sinne, dass sie uns das Leben und die Welt und Gott aufschließt.
Ja, genau. Jetzt galoppierst du schon wieder ganz weit nach vorne, weil
schon
eigentlich, Manu, müssten wir uns doch mal fragen, ja, wie kam's dazu? Weil, also, ich weiß, dass du mir viel zutraust, aber wenn ich jetzt plötzlich auftreten würde und solche Dinge über mich sagen würde, dann würdest du wahrscheinlich Hilfe organisieren für mich, oder?
Ja, das
würdest
wäre
nicht
dann
sagen, ja, das ist jetzt wirklich eine coole Religion, der widme ich jetzt mal mein Leben und erzähle das in ganz Kleinasien, sondern du würdest wahrscheinlich sagen, oh, schade, jetzt ist er verrückt geworden.
Ja, also bei aller Selbstverliebtheit, die dir eigen ist, würde mich das doch dann doch auch nochmal überraschen.
Und das ist ja jetzt bei Jesus gerade nicht passiert. Also man hat ihn zwar verspottet und ans Kreuz genagelt, da hat er schon wirklich was abgekriegt, aber mindestens hat es dazu geführt, dass wir jetzt 2000 Jahre später hier sitzen und über den sprechen.
Ja.
Und zwar sehr begeistert über Jesus sprechen.
Ja. Ja.
Also wie kommt's, dass wir nicht gesagt haben, der Typ ist einfach verrückt, aber er hatte 2, 3 gute Ideen und das müssten wir jetzt schön aussortieren, sondern dass wir sagen, ja, das ist der Anspruch und ich glaube, dass das wahr ist.
Ja, ich würde sagen, wenn die Verurteilung Jesu als Gotteslästerer und seine Hinrichtung durch die Römer und sein grausamer Tod am Kreuz, wenn das das Ende der Geschichte gewesen wäre, dann würden wir uns heute nicht über ihn unterhalten. Wenn das überhaupt festgehalten worden wäre und durch die Zeugnisse die Geschichte überdauert hätten bis heute, dann würden wir das als das Scheitern eines Messias vielleicht verbuchen oder als das völlige Missverstanden werden eines erfolglosen Wanderpredigers oder so, aber das würde uns natürlich längst nicht in der Art und Weise bewegen und auch persönlich in Anspruch nehmen, als es das heute tut. Und das hat mit damit zu tun, dass eben das der Kreuzestod nicht das Letzte ist, was über Jesus berichtet wird.
Aber ja, nicht das Letzte, was über Gott zu sagen
ist. Ja.
Und das, ich glaube tatsächlich, das muss man sich klar machen, oder? In dieser Zeit, in der diese ganze Geschichte spielt, können Götter vieles tun. Sie können mehrere Frauen haben, sie können schreckliche Massaker anrichten, sie können sich furchtbar unmoralisch und unethisch verhalten, das lässt man ihnen alles durchgehen. Aber was auf gar keinen Fall geht, ist, dass Gott sich kreuzigen lässt wie ein Sklave.
Ja.
Das ist schlicht undenkbar.
Ja.
Und eigentlich das logische Ende jedes Wahrheitsanspruches, der sich damit irgendwie verbindet. Und was dann kommt, und ich kann das nicht fassen, ich kann das auch nicht ausdrücken oder plausibilisieren, aber man nennt es im christlichen Glauben Auferstehung. Das, was wir an Ostern feiern, das muss etwas gewesen sein, was all das umgekehrt hat.
Ja.
Es muss etwas gewesen sein, wo man gesagt hat, nein, in diesem Kreuz liegt nicht die Niederlage von Jesus Christus, nicht die Niederlage Gottes. Gott stirbt nicht einfach, sondern das ist der Moment, in dem der Mensch gerettet und erhöht wird und Gott zu seinem Ziel kommt mit dem Menschen. Also quasi, man hat nicht gesagt, okay, schade, das war's jetzt mit Jahwe oder mit Jesus oder was auch immer. Man hat gesagt, hey, das ist doch die logische Konsequenz dieser Beziehungsgeschichte, die wir schon die ganze Zeit erzählen. Also angefangen mit der Ebenbildlichkeit, mit der Erwählung des Volkes, mit den Bundesschlüssen, den verschiedenen. Das ist doch jetzt eigentlich der nächste logische Punkt. Gott wird einer von uns, er kommt zu uns, er ist da für die ganze Welt, für die ganze Menschheit. Uns alle hat er erwählt und uns zum Heil bestimmt. Und das ist schon eine Verrücktheit, an die man sich nicht so schnell gewöhnen sollte, finde ich, wenn man über den christlichen Glauben nachdenkt. Also das wäre jetzt auf dem Teller, den wir servieren, wirklich ganz, ganz saurer Essig. Da darf man auch ein bisschen zusammenzucken, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist keine Gewöhnlichkeit oder Banalität, aber eben die Pointe des christlichen Glaubens und Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens ist tatsächlich, dass eben mit dem Tod von Jesus das Böse und die Kräfte, die ihn zu Tode gebracht haben, die Unbarmherzigkeit der Menschen, die Gier, die Gewalttätigkeit, der römisch-imperiale Machtwille und so weiter, dass all diese niederträchtigen, zerstörerischen, menschenfeindlichen Motive nicht das letzte Wort haben, sondern dass Gott, so wie du das im Philipperhymnus gelesen hast, dass Gott diesen Jesus Christus, diesen Gottessohn, der sich selbst erniedrigt hat und der sich nicht zu schade war, unter die Menschen zu kommen und durch den Staub Galiläas zu gehen, dass Gott diesen Menschen nach seinem Tod auferweckt und erhöht. Da heißt es dann wirklich so in diesen hymnischen Worten: über alle Mächte und Gewalten erhöht zum Herrn der Herren. Das ist eben dann der Versuch auszudrücken, der Sieg, schlussendlich, der Sieg liegt nicht beim römischen Imperium und nicht bei den Mächten des Bösen und des Todes, sondern eigentlich bei der Liebe Gottes, die Jesus zu neuem Leben auferweckt und die es mit uns auch schaffen kann.
Und damit entsteht ja eigentlich das stärkste Bild von dem, was dieser Jesus die ganze Zeit erzählt hat. Also wir haben ja über die Bergpredigt und näher auch über die Seligpreisung gesprochen, ja, in der letzten Folge, die ja eigentlich eine Umkehr von allem sind, was gilt. Und genau das passiert ja jetzt, dass durch den Toten das Leben kommt.
Ja.
Dass in der Niederlage der Sieg ist.
Ja.
Oder? Dass in der Gottverlassenheit die krasseste Gottpräsenz eigentlich da ist. Also Gott, der vorher vielleicht an einem Punkt in Galiläa gewirkt hat, in diesem Menschen, der ist jetzt überall. Mhm. Und der ist nicht mehr nur für ein Volk oder innerhalb eines Bundes da, sondern der ist jetzt universal. Der hat jetzt einen Anspruch auf alles und an alle. Es geht so weit, dass man dann im Glaubensbekenntnis sogar sagen wird, der ist sogar hinabgestiegen in das Reich des Todes. Es ist ja ein Ort, wo Gott gerade nicht ist, aber sogar da kommt er jetzt hin. Also Gott und seine Liebe werden in der Niederlage Gottes und in seinem Tod zum größten Sieg.
Ja. Ja, es ist wirklich der ultimative Brainfuck eigentlich. Es ist wirklich die Durchkreuzung, die wortwörtliche Durchkreuzung aller Erwartungen, die sich jetzt noch einmal zuspitzt am Ende des irdischen Lebens von Jesus Christus, der dann mit 33, 34 Jahren einen fürchterlichen Tod findet. Und es sieht aus wie das epischste Scheitern, das man sich überhaupt vorstellen kann. Und im Rückblick sagen die Angehörigen der ersten Jesusbewegung, nein, es war der ultimative Sieg des Lebens über den Tod, der ultimative Sieg der Liebe über dem Hass. Und das ist ja dann der springende Punkt, auf den wir in den nächsten Folgen auch zu sprechen kommen werden. Das ist eben dann Grund zur Hoffnung für diese Jesusbewegung und für diese Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, für ihr eigenes Leben. Also das ist eben dann der springende Punkt. Es ist dann nicht nur eine bestaunenswerte Biografie, wo man sagt, da hat er seinen Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen, da ist er nochmal oben aufgeschwommen und so, sondern in dieser Geschichte vom Tod und von der Auferstehung von Jesus finden Menschen seit 2000 Jahren Hoffnung für ihr eigenes Leben und Hoffnung darauf, dass auch bei ihnen nicht das Leiden und die Tränen und der Tod das letzte Wort haben, sondern Gottes Liebe siegen wird. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis. Ich weiß nicht, ob wir das aufschließen können, aber dem wir nachspüren können die nächsten.
Ja, was für mich einfach ganz wichtig bleibt dabei, wir haben uns sehr daran gewöhnt, Religion als etwas zu verstehen, was dazu dienen soll, über mein eigenes Leben nach dem Tod nachzudenken. Mhm. Und ich glaube aber, wenn wir jetzt wirklich einfach die Geschichte, wie wir sie jetzt als Bogen entfaltet haben, von Schöpfung, von Beauftragung, Bund, Bundesbrüchen, die passieren und dann dieser Jesus-Geschichte, dieser Menschwertung Gottes, wenn wir die wirklich im Ganzen sehen, dann ist eigentlich sehr viel dominanter das Thema des Reiches Gottes, das kommt.
Ja.
Und ich verstehe, was immer Auferstehung sein mag, ich weiß es wirklich nicht. Ich mag auch gar nicht groß drüber spekulieren. Wenn du was dazu sagen willst, dann mach das. Aber was immer das sein mag, ich verstehe das viel, viel eher als ein machtvolles Zeichen dafür, dass Gottes Reich kommt, als dass ich jetzt sagen würde, das beruhigt mich jetzt für mein Leben nach dem Tod.
Auf jeden Fall. Und es ist ja, da haben wir ja auch in unseren Ausführungen zum Reich Gottes in der letzten Folge schon nachgedacht, es ist ein Reich, das jetzt schon anbricht. Es ist nicht einfach die Ankündigung eines Lebens oder die Vertröstung auf ein Leben in der Zukunft, auf eine Belohnung für diejenigen, die mit denen es das Leben hier nicht gut gemeint hat, sondern es ist etwas, Jesus hat offenbar den Anspruch gehabt, dass das mit anbricht, mit ihm anbricht und in der Auferstehung quasi endgültig Durchbruch findet in unsere Welt. Ja, das ist etwas, was hier und jetzt einen Unterschied macht und nicht einfach eine Art und Weise, die Unterdrückten und Benachteiligten dann doch nochmal zu beruhigen oder abzufertigen oder abzuspeisen mit einer Hoffnung auf zukünftige Ausgleichszahlungen, so.
Das ist eigentlich ein vorläufiges Happy End, was den Menschen in ein ganz neues Verhältnis zu Gott setzt, oder? Wir haben in der Anthropologie drüber gesprochen, was ist der Mensch? Mhm. Und man muss sagen, ja, das ist jetzt wirklich der Game Changer, weil der Mensch ist jetzt nicht mehr einer, der im Abstand zu Gott lebt, der einfach ein Geschöpf ist, das entweder einem fixen Plan folgt oder seinen eigenen Vorstellungen folgt, sondern der Mensch wird in der Idee des Reiches Gottes, die sich halt als wahr und wirklich erweist am Kreuz und in der Auferstehung, eigentlich zu einem Mitspieler Gottes. Mhm. Und Jesus bringt das in einem Satz, ich habe den zwar schon gelesen, aber ich lese den nochmal auf den Punkt, wenn er sagt, wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, ich werde es tun. Also das heißt, wir sind jetzt quasi wieder Mitspieler vom lieben Gott.
Ja, ja. Ja, ich glaube, das können wir in der nächsten Folge oder in den nächsten beiden Folgen noch etwas vertiefen. So viel einmal zu einem letztlich unerschöpflichen Thema, zum Zentrum des christlichen Glaubens, zu demjenigen, der dem christlichen Glauben seinen Namen gegeben hat, Jesus Christus selber. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis denn. Tschüss. Revlab.